Hallo, hier ist Sebastian Krumbiegel und ich wünsche euch viel Spaß bei den blühenden Landschaften mit Hennes Bender und Thomas Nicolai. Oder bin ich doch der Kanzler?
Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo lieber Hennes!
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei, wie heißen wir? Blühende Landschaften, der mittlerweile 90. Pod. Wie viel sind wir jetzt? Wie viel ist das?
Nein,
Du
das ist
weißt das
jetzt
doch
die
immer.
Nummer 81, Folge 81.
81? Ach nee, nicht
Ja.
90, wir sind noch nicht 90. Aber sag mal, mein lieber Thomas, was war das denn für ein Gruß? Das ist ja,
Ja.
wie bist du denn an, entschuldige mal, wie bist du denn an Sebastian Krumbiegel rangekommen?
Ja, das
Jetzt
war
sag das.
tatsächlich das Original Sebastian Krumbiegel, mit dem ich ja freundschaftlich verbunden bin seit der NVA-Zeit in den 80ern. Und wir laufen uns immer wieder über den Weg
Ja.
und ja, und ich habe da eben bei der letzten Folge, da ging es um den Eierwurf
Ja.
auf Helmut Kohl im Mai 1991.
Ja.
Und da haben wir ja über das Musical gesprochen, welches der Jan Böhmermann geschrieben hat und auch gemacht hat. Und da spielt ja Sebastian Krumbiegel, der Sänger, der rothaarige Sänger von den Prinzen, spielt ja Helmut Kohl, was er fantastisch gemacht hat. Und da fiel
Alle,
uns
die
aber
unseren
viel.
letzten Podcast gehört haben, denken jetzt, Thomas, das wissen wir alles. Wie um Gottes Willen ist das denn passiert? Du hast ihn angerufen.
Genau, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du kannst uns so einen Gruß schicken. Und ich habe ihn natürlich nicht erwischt und habe ihm das einfach so rübergeschrieben. Und dann
Ja.
kam irgendwie das dann doch irgendwie ein, zwei Tage zu spät. Ich hatte das dann schon alles geschnitten, den Podcast,
Ja,
und
ja,
hatte
ja,
das
ja.
schon hochgeladen. Aber das macht nichts, denn umso mehr können wir uns jetzt dafür bedanken und uns
Ja.
darüber freuen. Also lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank. Das ist großartig. Wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut.
Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut. Wir sind immer so eine Woche zu spät bei einigen Sachen. Also auch der
Ja.
nächste, der wird dann wieder um ein Thema gehen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil ja, es geht ja jetzt hier auch nicht darum, jetzt super aktuell zu sein, sondern einfach auch so ein bisschen zu reflektieren, was so alles passiert ist in der letzten Zeit. Wir reden heute über ein Thema, bei dem ich gar nicht so firm bin. Deswegen wird es, also es wird jetzt kein Solo von dir, aber du wirst mir ein paar Sachen erklären müssen. Ich muss dazu
Ja, ich
Folgendes
werde
sagen.
dir.
Ich bin ja, ich sage ja immer, ich bin Anglist. Ich bin jetzt kein
Ja.
selbsternannter Anglist, ich bin durchaus gelernter Anglist. Ich habe einen Abschluss gemacht an der Ruhr-Universität Bochum, aber ich hatte die Option, auch Germanistik zu studieren im Nebenfach, was ich auch getan habe, 2 Semester lang, bis mir das dann doch so ein bisschen zu. Ich weiß nicht, was ich für ein Problem habe mit der deutschen Literatur. Also ich bin doch wirklich englische Literatur, da rennst du bei mir offene Türen ein. Gerne alles von Shakespeare über Stephen King und Hemingway und so weiter. Aber mit den Deutschen tue ich mich doch ein bisschen schwer. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ganz ehrlich.
Ja, na du, dann ist das eben so eine Geschmackssache, weißt du, so wie die einen gerne Volksmusik hören und die anderen hören gerne irgendwie Motorhead. Also das, Hauptsache man
Naja,
liest. Also
aber
ich
wir haben
bin da
ja auch schon mal
ganz.
über du bist ja hier, pass mal auf, du bist ja jemand, der mir immer wieder deutsche Literatur auch zuträgt. Du
Ja.
schenkst mir dann irgendwie Bücher aktuelle, jetzt wie jetzt zum Beispiel Robert Seethaler und so. Und
Ja.
dann komme ich da drauf und denke, ach, das ist ja schön. Und auch hier Wolfgang Herrndorf und
Ja.
hier diese ganzen Sachen, diese neuen Sachen und Heinz Strunk und so weiter. Das finde ich alles ganz, ganz toll. Aber so
Ja.
mit den Klassikern habe ich es nicht so. Und jetzt kamst du an und sagte, lass uns doch mal über Herbert Hesse, nee, Hermung Hedwig, wie heißt er? Sag
Hermann
schnell.
Hesse. Hermann
Hermann
Hesse.
Hesse. Und dann habe ich gesagt,
Wir sprechen heute über Hermann Hesse, genau.
Hermann Hesse, und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, weil mein Vater war ja auch Hesse, der kam aus Rüsselsheim. Und das passt so gut.
Ja, das passt wie Arsch auf Eimer. Und ich
Ich habe
habe
Hesse
gleich
nie
am
gelesen.
Anfang, ich habe
Ja.
gleich zu Beginn zwei, wirklich für dich als Nerd, zwei Fun Facts. Und zwar das eine ist, also, oder zwei Fragen, besser gesagt. Was
Ja.
verbindet Hermann Hesse mit Bob Dylan?
Hermann Hesse mit Bob Dylan. Komme ich da über Udo Lindenberg drauf, oder?
Nee, ich werde es dir sagen.
Ja, sag es mir.
Beide sind Nobelpreisträger für Literatur. Erstens.
Ach, natürlich.
Erstens. Ja, und zweitens, beide sind zu ihrer Verleihung nicht erschienen.
Die Schlingel.
Und der andere Fun Fact, und das sind natürlich alles so Sachen, weißt du, wenn du dann mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt, dann kommen dann solche blöden Fragen und da kannst du sagen, du, da war doch was in dem Podcast, da hat doch der Nikolai mir was erzählt. Und das andere Ding ist, Hermann Hesse hat zeitweise auch unter Pseudonym geschrieben oder gearbeitet. Ja. Und das Pseudonym war, du wirst es kaum glauben, Emil Sinclair. Ich weiß nicht, ob er was mit John Sinclair zu tun hatte, aber Emil Sinclair.
Emil Sinclair, der Bruder von John Sinclair, wer kennt ihn nicht?
Ja, der Bruder. Also,
Emil Sinclair, ist das lustig. Das wusste ich alles nicht. Nee, also ja, eben. Ich habe, pass auf, ich muss mich mal zu meiner Ehrenrettung. Mir hat mal eine Schauspielkollegin damals im Kindertheater, die liebe Anja, die hat mir mal ein Buch geschenkt namens Narziss und Goldmund von Hermann Hesse und sagte, lies das. Und das habe ich auch angefangen zu lesen und bin über die ersten 30, 40 Seiten auch nicht hinausgekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Deutsche, dieses Hochdeutsche jetzt im besten Sinne des Wortes, das ist irgendwie nicht so richtig meins. Es gibt ja jetzt auch eine Verfilmung von Narziss und Goldmund, die ich auch noch nicht sehen konnte, weil ich noch nicht unterwegs war. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen, die Verfilmung?
Ich habe sie gesehen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein.
Ist das ein guter Einstieg in das Werk von Hermann Hesse?
Ja, aber ich werde gleich noch was dazu sagen. Red du erstmal weiter.
Nee, und dann gibt's ja auch noch Steppenwolf, natürlich, klar. Sie nannten ihn Steppenwolf, kennt man ja, ist ja vertont worden von Peter Maffay.
Genau.
Und die Comic-Filmfans kennen Steppenwolf natürlich als Endgegner aus Justice League. Das hat aber alles mit Hermann Hesse nichts zu tun. Das ist alles dummes Zeug.
Steppenwolf, übrigens, ganz kurz noch, Steppenwolf war auch eine Band. Ja?
Ja, natürlich, klar. Dam, da, dam.
Ja, und der Song hieß Born to be Wild und war in welchem Film?
Easy Rider
mit Peter Fonda und Dennis Hopper. Und
Jack Nicholson.
Nick, ja. Genau. Steppenwolf. Großartig.
Also Steppenwolf ist einfach auch ein Begriff, der ins Amerikanische rübergeschwappt ist. Mhm. Und da einfach auch ein Begriff ist einfach, ne? Steppenwolf.
Ja, ja. Ich würde nochmal beim Urschleim anfangen wollen. Und zwar, wie gesagt, er am 14.11.1946, und deswegen kam ich auf das Thema, also vor exakt 75 Jahren, hat Hermann Hesse tatsächlich den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und nur nochmal für die Streber unter den Hörern, also Nobelpreis, klar, der Namensgeber war Alfred Nobel, ein schwedischer Chemiker und Erfinder. Diesen Preis gibt's seit 1901, also seit 120 Jahren wird er vergeben in 5 Kategorien: Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen. Und ich bin mal in die Statistik gegangen, weil mich interessieren würde, wo stehen wir Deutschen eigentlich, wenn es um den Nobelpreis geht? Ne? Ja. Also wir Deutschen sind ja eigentlich so Weltmeister im uns selber niedermachen. Ja, unsere Küche ist scheiße, unsere Musik ist kacke, wir haben keinen Humor, wir sind sowieso doof. Aber da habe ich jetzt mal geguckt und ich dachte mir so, naja, bei den Nobelpreisträgern, na, unter den ersten 10 werden wir wahrscheinlich sein. Die meisten Nobelpreise haben tatsächlich die USA abgeräumt. Dann kam auf Platz 2 die Engländer und auf Platz 3, da dachte ich, na, da kommen wahrscheinlich die Franzosen oder so, sind tatsächlich wir Deutschen. Wir Deutschen sind auf Platz 3. So, und es gibt insgesamt 10 Nobelpreisträger für Literatur. Da sind Autoren dabei, von denen ich noch nie was gehört habe. Theodor Mommsen, der hat so über römische Geschichte geschrieben. Dann gab es einen Rudolf Eucken, den ich noch nie gehört habe. Dann kam Paul Heyse, der mit tatsächlich etwas sah. Paul Heyse mit EY geschrieben. Der hat Lyrik geschrieben. Dann kommt jemand, ein Literatur Nobelpreisträger, mit dem ich nicht gerechnet habe, nämlich Gerhard Hauptmann, der die Ratten geschrieben hat.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Ja, die Ratten hat er geschrieben. Also unter anderem hatte die Ratten und noch viele andere.
Gerhard Hauptmann hat das geschrieben, lief auch im Bochum am Schauspielhaus, das Stück, nach diesem Buch. Und das hieß aber bei uns Die Ratten.
Die Ratten.
Die Ratten von Witten. Und die Ratten waren so groß, auf denen kann man reiten.
Aber reiten, genau.
Die waren so groß, die hatten einen ganz großen Schatten. Die Ratten.
Die Ratten.
Haben Sie das Buch von Gerhard Hauptmann, Die Ratten,
So, Gerhard Hauptmann, ein Autor, der eigentlich fast mittlerweile.
Du gehst da einfach drüber weg, weil es so bescheuert ist.
Ja, genau. So, dann kam Thomas
Lass ihn
Mann,
labern.
Der im Jahre 1929 den Nobelpreis bekommen hat für Buddenbrooks tatsächlich. Dann kam Hermann Hesse, dann nach Nelly Sachs, auch eine Lyrikerin. Yeah. Und dann kommen drei, man darf doch sagen, Gegenwartsliteraturautoren, nämlich Heinrich Böll, Günter Grass und Hertha Müller. Oh. Also wir Deutschen sind, was den Nobelpreis betrifft,
da
stehen wir ganz gut da.
Für was hat Hermann Hesse denn sein Nobel gekriegt?
Tatsächlich für den Steppenwolf nicht, aber... Warte mal, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben.
Kriegt man den überhaupt für ein Buch? Weil Dylan hat doch auch irgendwie für sein Gesamtwerk.
Also es gibt Autoren, die bekommen ihn tatsächlich für ihr Lebenswerk. Manche Autoren kriegen ihn wirklich für ein bestimmtes Buch. Ich glaube, im Falle von Günter Grass war es wirklich das Lebenswerk. Und bei Heinrich Böll muss es wahrscheinlich ein Buch gewesen sein. Also bei Hermann Hesse war es tatsächlich so sein esoterischer Ansatz. Also der Hermann Hesse hat ja... sehr mit Natur verbundene Literatur geschrieben. Es ging also um die Individualität des Menschen. Und das Interessante bei Hermann Hesse ist, dass er aus einem sehr, sehr strengen, orthodoxen, also religiös orthodoxen Elternhaus kam, und die Eltern wollten unbedingt, und da gab es eigentlich auch keine zwei Meinungen dazu, er sollte Pfarrer werden. Und aber der kleine, junge Hermann Hesse wollte das nicht, und er hat immer wieder aufbegehrt, und die Eltern haben ihn dann auf ein Internat geschickt, und da steht dann nur so, der Bub konnte nicht gebrochen werden. Und dieser Konflikt der Individualität und dieses Konfliktes mit seinen Eltern, also mit der Obrigkeit, mit der Hörigkeit, mit der Zivilisation, im Gegensatz zur menschlichen Natur, aber eben auch der Natur, die uns umgibt. Genau das ist eigentlich das Thema seines Lebens gewesen von Hermann Hesse. Das ist das, was sich immer wieder Bahn bricht in seinen Büchern. Und das hat mich zum Beispiel auch sehr berührt in dem Buch Narziss und Goldmund. Da geht es ja letztendlich um diese liebevolle Freundschaft oder diese freundschaftliche Liebe zwischen Narziss und Goldmund, also Goldmund, der schöne Bauernjunge sozusagen, der hinaus in die Welt geht, und Narziss, der kluge Mönch, der sozusagen im Kloster bleibt und der einfach sagt, ich will einfach in die Wissenschaft gehen und will mich damit beschäftigen, und Goldmund sagt, ich will aber raus ins Leben, ich will das Leben spüren, ich will das die Menschen spüren, ich will die Liebe spüren, und der sozusagen das ganze Leben und das ganze die ganze Partitur des Lebens sozusagen mitnimmt, aber auch die Schrecken des Lebens. Und das hat mich als 16, 17-Jähriger, als ich das mit 16, 17 gelesen habe, hat mich das sehr, sehr beeindruckt, weil mich das natürlich genau in dem Augenpunkt auch in meinem Leben abgeholt hat, an dem ich auch parallel war. Also dieser Freiheitsgedanke, diese Unabhängigkeit, dieses Individuelle, was natürlich im krassen Gegensatz, und da kommen wir wieder zu unserem thematischen Podcast, der im krassen Gegensatz zur DDR stand. Und ich wundere mich eigentlich, dass es Literatur von Hermann Hesse in der DDR gab, weil eigentlich Hermann Hesse die Individualität ja predigt in seinem Werk. Und
das wäre
das
ja jetzt
ich,
genau meine Frage gewesen. War denn Hesse in der DDR überhaupt gelitten, so als
Er war
als,
gelitten
als Autor.
Und er war wahnsinnig beliebt bei den Jugendlichen, natürlich von der Kirche, ist ganz klar, aber eben generell, also eigentlich alle lasen Hermann Hesse, die ganzen Bücher, ob das nur Steppenwolf war, Glasperlenspiel, Unterm Rad. Und wie gesagt, die ganzen Bücher handeln eigentlich immer nur von Selbstbestimmung, von Befreiung und eben auch seinen eigenen Weg zu gehen und auch seinem eigenen Instinkt zu vertrauen und auch das Individuelle zu feiern sozusagen als Lebensfeier. Und
hast du denn eine Vermutung, warum das so war, warum das erlaubt war, warum Hesse nicht verboten war in der DDR?
Ich glaube, das haben die einfach nicht geschnallt, würde ich mal so sagen.
Ja, okay.
Weil Es gab ja Musik und Literatur, die eben in der DDR nicht erschienen ist, weil sie einfach ganz klar und nachweisbar kritisch mit dem Sozialismus oder auch mit dem Kommunismus sich auseinandersetzte. Und das war ja bei Hermann Hesse überhaupt nicht so. Da geht es ja um Natur, es geht um die Befreiung. Und ich glaube, dass man kann den Kommunismus und auch den Sozialismus kann man so oder so auslegen oder so interpretieren. Eigentlich geht es ja im Kommunismus, auch im Sozialismus, geht es ja eigentlich auch um individuelle Erfüllung. Auf der anderen Seite steht aber wiederum das Kollektiv. Also, dass du sagst, wir arbeiten hier gemeinsam und wir erschaffen eine Welt, die gemeinsam für uns toll wird und die ertragreich ist und die lebenswert ist. Und aber diesen Spagat hinzukriegen, das hat ja der Kommunismus und auch der Sozialismus und die sozialistischen Staaten ja niemals hinbekommen. Es endet dann trotzdem immer in einer Diktatur, in der das Kollektiv hochgehalten wird und Individualität ja nicht zählt. Ich glaube, das ist einfach den Genossen nicht aufgefallen, dass sie sich damit eigentlich nicht ihr eigenes Grab geschaufelt haben, das ist dummes Zeug, aber dass das eigentlich gar nicht so im Sinne war der DDR. Ich glaube, sie haben es einfach mehr so als alte Literatur, so wie Stefan Zweig oder Josef Roth oder Thomas Mann.
Ich habe eine andere Vermutung, obwohl ich Hesse ja nicht gelesen habe, aber ich habe eine andere Vermutung, die ich jetzt mal wage aufzustellen. Ich glaube, die haben gedacht, wir können den nicht verbieten, das fällt auf. Ja. Wenn wir den verbieten, dann fällt auf, Moment, warum sollte man Hermann Hesse verbieten? Was ist denn jetzt daran so schlimm? Und das hätte, glaube ich, noch viel mehr, weißt du, wenn etwas verboten wird, wird es ja auch interessanter dadurch.
Ja.
Ja, und dann wäre natürlich, das wahrscheinlich klar. Unter dem Tisch weitergegeben worden. Verstehst du, was ich meine? Das ist so da sind so Allgemeinsachen drin und unsere Freiheit und eigentlich sagen wir das ja auch, aber dadurch, dass es halt nicht so auf den Punkt gebracht wird, also nicht so mit dem Hammer jetzt irgendwie mit dem Holzhammer rübergebracht wird, können wir das eigentlich so durchlaufen lassen vielleicht ist das auch ein Gütesiegel für Hesse einfach, dass er etwas geschaffen hat, was so allgemeingültig ist und eben nicht so spezifisch ist auf irgendein System oder irgendwas abgezielt ist, so dass man sagen muss, nee, das ist die Beurteilung und die Erzählung über die Menschlichkeit, die wir einfach gelten lassen müssen.
Ja, ich glaube, sie haben natürlich auch mitgekriegt, dass Hermann Hesse von der Kirche, sowohl von der katholischen Kirche als auch von den Protestanten, von der evangelischen Kirche, sehr hoch gehandelt wurde und auch, was heißt benutzt wurde, aber da wurde das eben auch sehr viel gelesen. Und ich glaube, sie haben es mehr so geduldet, haben gesagt, der richtet keinen wirklichen Schaden an. Das ist wäre was anderes gewesen jetzt bei Orwell, Farm der Tiere oder Archipel Gulag von Solzhenitsyn. So. Also es war, sie haben gesagt, komm, das können wir hier so durchwinken und wir können das Huxley irgendwie so ähnlich wie Thomas Mann, können wir das irgendwie in einem Rutsch irgendwie so bringen. Aber ich glaube, es ist, wenn man sich die Literatur von Hermann Hesse mal ein bisschen genauer anguckt und auch seinen ganzen Lebensweg und so, es ist doch sehr philosophisch. Und es geht doch über Literatur hinaus. Und das heißt nicht, dass es besser ist, sondern es ist ein bisschen anders. Und das ist ähnlich vergleichbar mit so einem Gegenwartsautoren wie Paolo Coelho. Und was ganz interessant ist, ist, dass der Hermann Hesse extreme Häme einstecken musste. Also man darf ja eins nicht vergessen. Hermann Hesse war und ist es nach wie vor einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Welt, definitiv. Hm. Also gerade der Steppenwolf wird nach wie vor auf der ganzen Welt gelesen. Und natürlich, da wo Erfolg ist, ist auch Missgunst und Häme. Und er hat einfach vom Feuilleton unfassbar viel Häme einstecken müssen, Zeit seines Lebens. Hm. Und selbst als er 1962 im hohen Alter von 85 Jahren gestorben ist, gab es eigentlich nur Häme von Feuilleton, die sagen, das ist eigentlich der Gartenzwerg der Literatur. Und keiner hat ihn so richtig ernst genommen. Und das ist ja das, was Paolo Coelho ebenso passiert.
Genau, ja.
Das ist eher so, naja, das ist ja mehr so Hausfrauenliteratur.
Ach so, Esoterik-Scheiß.
Ja, so Esoterik-Geschwurbel, was so nicht hinkommt und was auch nicht stimmt. Und was ganz interessant ist, ist auch noch diese Geschichte, dass ja Hermann Hesse, wie übrigens ganz, ganz viele Intellektuelle und viele, viele Künstler, den Ersten Weltkrieg begrüßt haben damals. Und die fanden das alles großartig, weil sie eben alle Patrioten waren. Und dann passierte eben das Ergebnis sozusagen des Ersten Krieges, also die Zerstörung, die vielen Toten, die Verstümmelungen, dieses große, große Leid, was über Millionen von Menschen der Erste Weltkrieg gebracht hat. Und da hat sich dann der Hermann Hesse davon distanziert und hat sich als Pazifisten geoutet und hat auch Deutschland verlassen und hat die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen. Und das fand natürlich niemand so richtig toll. Und er wurde als vaterlandsloser Geselle beschimpft. Und das, um wieder zum Anfang dieser Folge zurückzukommen, hat einen tiefen Stich bei ihm hinterlassen. Das hat er Deutschland niemals verziehen. Und deswegen ist er auch zu dieser Preisverleihung nicht hin, obwohl die natürlich in Schweden stattfand und nicht in Deutschland, aber er wollte einfach diesen Preis nicht annehmen aus bestimmten Gründen, eben auch, weil er eben auch sich verraten gefühlt hat von den Menschen, denen er eigentlich bis dato nur Gutes wollte. Und er wendete sich ab von Deutschland. Ich weiß nicht, wie es dann in den letzten Jahren war, aber er hat dann mit Deutschland gebrochen und deswegen ist er anscheinend wohl schon deswegen nicht zu dieser Preisverleihung gegangen.
So, also bevor ich dich jetzt frage, womit man einsteigt, weil ich bin jetzt ein bisschen, du hast mich ein bisschen scharf gemacht, mein Lieber. Ja. Also so ein bisschen bin ich da auch neugierig. Also natürlich sind so Literaturempfehlungen oder auch Musikempfehlungen oder Filmempfehlungen von Freunden immer auch was Besonderes. Und Hermann Hesse liegt dir ja auch sehr, sehr am Herzen. Bevor ich dich jetzt frage, was ich jetzt lesen soll von Hermann Hesse oder ob ich mir, und dann kommen wir nochmal drauf, den Film angucken soll, Narzisse und Goldmund. Es ist ja auch erstaunlich, Udo Lindenberg ist ja ein Riesen-Hesse-Fan.
Ja.
Und so ein Riesen-Hesse-Fan. Und er hat ja auch, ist ja auch aufgetreten in Calw, ne? Mhm. Wo Hesse ja gewohnt hat oder wo er herkam, genau, weiß ich das nicht.
Ja, wo da er herkam,
in Baden-Württemberg, genau, das Geburtshaus da in Calw. Ja. Das finde ich auch immer super, diese Namen von diesen Städten da so. Das ist so um Stuttgart rum, so Calw, mit W, Calw, Calw, Calw. Oder Backnang gibt's ja auch, ne? Backnang. Ja, das klingt wie so ein, schön. Wie so ein thailändischer Imbiss. Hallo, willkommen zu Imbiss Backnang. Hier. Backnang in der Nähe von Calw. Und Udo ist ein großer Hesse-Fan. Was ist denn jetzt, wo fange ich denn jetzt an? Gucke ich mir den Film an oder kaufe ich mir den Steppenwolf als Taschenbuch? Und was mache ich denn jetzt?
Ist ganz schwer zu sagen, weil es ist natürlich tatsächlich so, das ist eine alte Literatur, es ist eine alte Sprache. Und ein Kritiker hat mal gesagt, Hermann Hesse ist ein Freund der Klage, also es hat eine große Tiefe, es hat eine große Schwere, also die Leichtigkeit, die man vielleicht bei anderen Autoren, ich will jetzt noch nicht mal an Heinz Strunk denken, aber diese Leichtigkeit, die man bei anderen Autoren in der heutigen Zeit hat, bei deutschen Autoren oder auch internationalen Autoren, die findet man da vergebens. Es ist diese Sentimentalität, diese Schwere, das findet man ganz stark auch bei Stefan Zweig oder bei Josef Roth, aber natürlich ganz besonders auch bei Thomas Mann. Und ich habe mich jetzt vor kurzem nochmal an den Zauberberg von Thomas Mann rangewagt und habe kapituliert. Kann nicht mehr. Und ich rede jetzt nicht von diesen Sätzen, die über 5 Seiten gehen, sondern es ist eine Schwermut, die man aushalten muss. Und die armen Gymnasiasten müssen ja Unterm Rad lesen, auch ein sehr, sehr schönes Buch von Hermann Hesse. Und es gibt natürlich den Steppenwolf, da muss man sich auch durchkämpfen, finde ich. Das Glasperlenspiel ist sehr, sehr schön, es ist sehr, sehr philosophisch. ich finde, so die goldene Mitte zwischen Abenteuerroman, sage ich jetzt mal so, und Philosophie ist tatsächlich für mich Narziss und Goldmund, weil es, ich finde, schon eine Abenteuergeschichte ist. Goldmund macht sich auf den Weg in die Welt und er erlebt alles. Er erlebt die Pest, er erlebt Mord und Tod, er schnitzt ein Kunstwerk, also eine Madonna, und er erlebt die große Liebe und so weiter. Also die ganze Klaviatur des Lebens erlebt er. Und das Ganze ist eben eingepackt in einen philosophischen Abenteuerroman, würde ich sagen. Natürlich sprachlich auf einem völlig anderen Level, als man es heute so kennt. Damit muss man sich, da muss man sich erstmal anfreunden. Und wie gesagt, diese Schwere ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Was mir an diesem Buch gefallen hat, ist einfach nicht nur die Frage der Individualität, sondern ganz einfach, welchen Weg willst du im Leben gehen? Willst du angepasst sein oder willst du ganz individuell sein? Willst du deinen ganz eigenen, willst du deinem Herzen folgen?
Naja, und das ist ja im Moment das große Thema auch in Deutschland.
Genau.
Insofern ist das natürlich halt auch wieder universell, aber das, was du sagtest, so wegen die Schwere der Sprache und das Alter der Sprache, ich glaube, das war genau auch das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, als ich das angefangen habe zu lesen. Ich habe übrigens auch tierische Probleme immer, nicht immer gehabt, aber wenn ich ihn mir heute immer noch mal wieder vornehme mit Edgar Allan Poe, den ich sehr, sehr, sehr liebe, aber da ist das Englisch auch wirklich so alt hergebracht, dass ich da dann doch auch selbst als gelernter Anglist und als Liebhaber der englischen Sprache doch zur deutschen Übersetzung greife, weil das da doch ein bisschen einfacher ist zu lesen. Wie ist es denn jetzt mit dem Film? Kommen wir jetzt mal zum
Genau, zum kommen Punkt. Wir zum Film. Ich habe mir den Film angeguckt und der Film ist toll und der ist unterhaltsam und so. Er macht allerdings einen dramaturgischen Kniff, den ich sehr schade finde. Und zwar, der Film macht folgenden dramaturgischen Sprung, dass die
nicht
beiden...
Spoilern
also
jetzt,
ne? Nein, es wird überhaupt nicht gespoilert.
Ist auch nicht schlecht.
Spoilert, genau.
Er findet den Begriff des Spiderns.
Des Spiderns ist eigentlich auch nicht schlecht.
Wir müssen noch rausfinden, was es ist, aber erfunden ist das Wort schon mal. Das finde ich gut.
Ja.
Und du hast mir voll gespidert. Den Film gespidert. Du kannst mir doch nicht hier den Film spidern.
Also, wie gesagt, Narziss und Goldmund begegnen sich als Kinder und wachsen dann in diesem Kloster auf. Und ich kürze ab, also Goldmund verlässt das Kloster und begibt sich in die neue Welt oder begibt sich in die weite Welt. Im Buch begleiten wir Goldmund, was er in all diesen Jahren erlebt, und am Ende des Buches kehrt er in das Kloster wieder zurück. So ist das Buch. Im Film ist es so, er verlässt das Kloster und dann Schnitt 15 Jahre später, er kehrt in das Kloster zurück und erzählt dann das, was er in den letzten 15 Jahren erlebt hat. Das kann man so machen, und ich weiß auch, dass das momentan gerade angepfiffen ist, dramaturgisch. Das wird in sehr vielen Filmen und in sehr vielen Serien, die meisten Serien fangen so an, irgendwie mit einem Mord, und dann kommt so eine Schrifttafel 3 Monate zuvor. So, und das wird eben sehr viel gemacht. Ich fand das ein bisschen hinderlich. Mich hat es gestört, nicht nur, weil ich das Buch kann, sondern weil das einfach so, ich finde, es ist umständlich erzählt. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass der Film ein bisschen opulenter ist, weil er eben auch opulente Sachen erlebt, eben diese Kriege und diese Auseinandersetzungen und auch die Pest und auch diese ganzen furchtbaren Sachen. Es erscheint mir in meinen Augen manchmal ein bisschen so low-budget-mäßig, aber vielleicht, weil ich das Buch gelesen habe, weil ich das Buch anders empfunden habe. Der Film ist okay, man kann ihn sich angucken. Ich finde das Buch besser.
Ist er als Einstieg geeignet in die Welt von
Hermann Hesse? Ja, finde ich schon.
Gut. So, das wollte ich wissen. Das ist gut. Also, wenn ich das dann gesehen habe, kann ich mir vielleicht auch das Buch. Wie gesagt, es sind ja so Bücher. Ja, auch was du ja sagtest hier, Zauberberg und so weiter, wo man sagt so, ach, eigentlich muss ich die noch gelesen haben, bevor ich den Löffel abgebe. Also, wir sind ja auch in einem Alter, wo man dann sich, ne, klar,
da gibt's so Bücher, weißt du, was ich wirklich toll finde, ist, Unser lieber Freund und Kollege Christian Schulte-Loh, der hat mir vor kurzem Schuld und Sühne, also von Dostojewski, Raskolnikow, das hat er mir empfohlen. Und ich habe mich da auch durchgequält durch dieses auch sehr dicke Buch. Aber was ich daran toll finde, ist, und das ist ja auch eine große Kraft von Literatur, du wirst in eine Zeit hineingezogen, die dir total fremd ist. Und das hat ja nicht nur was mit der Zeit zu tun und mit den Umständen und mit der Geschichte, sondern auch mit der Sprache. Und bei Dostojewski, das ist ja nun auch schon 120, 140 Jahre her oder so, das ist so befremdend, das hatte schon wieder einen gewissen Reiz. Und das, also wenn der Schriftsteller es schafft, aus einer völlig anderen Zeit, wie Dostojewski oder eben auch Hermann Hesse, mich zu begeistern, dann finde ich das schon spannend. Aber wie gesagt, beim Zauberberg ist es mir nicht gelungen, da habe ich echt aufgegeben.
Okay, also greif zum Hesse oder wie der große deutsche Dichter und Philosoph Jan Fedder so schön sagte, Worte haben Kraft.
Ja, Worte.
Du weißt, wen ich meine, ne?
Natürlich. Fahr in Urlaub. Ja. Genau.
Ja, da hast du ja schön aufgepasst, ne? Guck mal, da sind wir jetzt über Hermann Hesse, Udo Lindenberg zu Fahr in Urlaub gekommen und.
Ich glaube, Fahr in Urlaub ist aber auch Hesse-Fan. Also ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen.
Fahr in Urlaub ist ein so kluger, intelligenter Mensch. Ich habe mich jetzt mal, weil wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen haben, über Fahr in Urlaub, ich habe mir jetzt mal, die Solo-Platten alle angehört von ihm.
Ja.
Und ich, wie du ja auch weißt, ist unser lieber Kollege I.M. Nils Heinrich ein riesen Ärzte-Fan und großer Farin-Urlaub-Fan. Und ich schrieb ihm dann wirklich aus dem Zug, sag mal, wie geil sind eigentlich die Farin-Urlaub-Solo-Platten? Und er so, siehste? Kam einfach nur so zurück. Sehr, sehr schön. Ja. Und er hat mir dann noch eine B-Seite empfohlen, Die perfekte Demokratie. Da geht's wohl um Stalin. Das war nur eine B-Seite. Also wenn ihr euch die mal anhört, das ist wirklich ein Hammerstück. Und das ist nur eine B-Seite. Von Farin Urlaub. Ich glaube, Farin Urlaub Racing Team, schaut einfach mal Die perfekte Demokratie. Eine Empfehlung von unserem lieben Kollegen Nils Heinrich. Du hast uns und hast mir vor allen Dingen Hermann Hesse ans Herz gelegt. Ich werde mich noch damit beschäftigen. Also das ist wirklich.
Also es lohnt jetzt, sich. Also sagen wir so, der Versuch ist es wert.
Ja, also ganz toll, Thomas. Also
ich würde diesen Podcast gerne beenden mit einem Gedicht von Hermann Hesse, das ich sehr liebe.
Oh.
Hermann Hesse hat ja viele schöne Gedichte geschrieben, wie generell auch, muss ich auch mal sagen, vielleicht werde ich dir, mein lieber Hennes, mal ein Gedichtband mit deutschen Gedichten schenken. Also Gedichte und gerade aus Deutschland, Matthias Claudius, Heinrich Heine, ach, da gibt's so
Josef
schöne
von Eichendorff.
Sachen, Goethe, Eichendorff, schöne Gedichte. Ich möchte diesen Podcast beenden, wenn du erlaubst, mit einem Gedicht von
Hermann Hesse. Du hast meine Erlaubnis. Du bist ausgebildeter Schauspieler. Ich bin nur eingebildeter Schauspieler. Du bist ausgebildeter Schauspieler. Guten Tag, ich bin Schauspieler. Und tritt ein Stück zurück.
Ja.
Und meine lieben Hörerinnen und Hörer von Blühende Landschaften, der Ost-West-Dialog, der Podcast Ihres Vertrauens, hören Sie nun Hermann Hesse, rezitiert von Thomas Nikolai.
Bitte schön. Liebe Freunde, ich möchte euch sehr gerne das Gedicht Stufen von Hermann Hesse vorlesen. Wie jede Blüte, jetzt musst du aber auch ruhig sein.
Ja, ich habe diesen Räusperer gemacht, den man macht so bei Lesungen.
Ach so, okay, gut. So, Ruhe. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und Gesunde.